Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten.
Heute bin ich einen Ort weitergefahren nach Westerhausen, um mich mit Frank Strötzl zu treffen. Deine Berufsbezeichnung lautet?
Kaufmann für Versicherung und Finanzen.
Und von welcher Gesellschaft bist du?
Ich arbeite für die FM-Versicherung, dem FM-Versicherungsverein Münster, seit über 20 Jahren und hier auf dem Dorf, habe eine kleine Dorfagentur sozusagen.
Naja, sehr bescheiden. Ich habe dich aber heute aufgesucht in deiner Eigenschaft als Ex-Präsident des TSV Westerhausen. Und da will ich gleich vorweg sagen, ich habe dich ja kennengelernt auf Veranstaltungen. Ich habe ja mal moderiert eine Veranstaltung bei dir. Und was mich sehr beeindruckt hat, war deine Art und Weise, einen Verein zu führen, aber dich selber persönlich in den Hintergrund zu rücken. Also diese Uneigennützigkeit, mit der du diese Vereinsarbeit gemacht hast, fasziniert mich bis heute.
Das freut mich. Vielen Dank für das Kompliment.
Jetzt eine kurze Würdigungspause. Kommen wir zu der Frage, also TSV Westerhausen, Präsident, wie lange warst du Präsident?
Also ich war erster Vorsitzender seit 2014, also 10 Jahre, und davor war ich 4 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. Ich bin 2010 quasi in den Verein, in den Vorstand gerückt.
Was hat dich bewogen dazu, dieses Ehrenamt zu übernehmen?
Also grundsätzlich bin ich schon seit jetzt 34 Jahren im Ehrenamt gewesen. Also vorher auch viele andere Posten in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Und war tatsächlich 2010, in dem Zeitraum, wo ich angefangen habe im TSV, in kurze Zeit in keinem Vorstand. Und dann war hier in Westerhausen geplant, eine Fusion mit dem SV Oldendorf durchzuführen. Das wurde vom Nachbarverein nicht befürwortet von den Mitgliedern. Also der TSV hat dafür gestimmt und die Mitglieder des SV Oldendorf damals nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin mit dabei bei der jetzt erst recht Stimmung, die dann aufkam, dass wir sagten, okay, wenn das so nicht ist, dann treiben wir den TSV Westerhausen in den Vordergrund und machen das alleine weiter. Und da damals der erste Vorsitzende Rainer Mannon aufhören wollte, habe ich dann angeboten zu sagen, okay, ich habe zwar nie im Breitensportverein im Vorstand mitgearbeitet, nur im Schützenverein, aber so viel anders kann das ja wohl auch nicht sein. Also ich bin bereit mitzuarbeiten. Dass aus dem Mitarbeiten so viel geworden ist, das war ursprünglich nicht unbedingt geplant. Zumindest nicht innerhalb der Familie so kommuniziert worden.
Okay, da kommen wir vielleicht noch später darauf zurück. Wir gehen mal sozusagen von der Historie her rückwärts. Was, stell doch mal kurz den Verein vor.
Also TSV Westerhausen ist ein großer Breitensportverein im Osnabrücker Land. Wir sind gegründet worden 1963, haben also jetzt gerade den 60. Geburtstag schön gefeiert im letzten Jahr. Hatten am 31.12. 1794 Mitglieder, wow, was ja auch schon recht groß ist, und viele, viele Abteilungen und Sportarten, bunt gemischt, vom Volleyball bis Bogensport, bis Kampfsport, Fußball, also ganz, ganz viele Sachen, die manch anderer Verein nicht unbedingt hat, und ich glaube, dieser Mix macht es dann auch, ne, als Breitensportverein. Und ja, wir sind hier im örtlichen Bereich recht gut aufgestellt. Wir haben mit der Anzahl der Mitglieder gegenüber der Bevölkerung, ich sage mal so, scherzhaft, jeder Dritte ist Mitglied im Verein. Aber wir haben tatsächlich ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Aufgrund der teilweise exotischen Sportarten kommen die von 20, 30 Kilometer Entfernung hin zum Training zu uns und trainieren bei uns ihre Sportart, was auch nicht unbedingt ganz normal ist bei Sportvereinen.
Aber wenn ich die Presse verfolgt habe, habt ihr ja auch internationale Wettbewerbe, Teilnehmende und auch erfolgreiche. Ich denke da so an die asiatischen Kampfsportarten.
Genau, wir haben tatsächlich eine sehr erfolgreiche Kampfsportsparte. Das liegt so ein bisschen begründet aufgrund des Trainers Philipp Keil, der damals bei uns angefangen hat als Sportler, nachher als Trainer, der mittlerweile selber Landestrainer ist für Jiu-Jitsu und dementsprechend sehr, sehr gutes Training bietet, wo auch viele hinkommen. Und zwei seiner Zöglinge, der Fabian Vogt, der Jonas Keil, sein Bruder, und Fabian Vogt, starten tatsächlich weltweit mittlerweile für Jiu-Jitsu. Fabian ist mittlerweile in Hannover, über die Polizeiförderung halt sehr aktiv, aber ist nach wie vor bei uns im Verein. Und der Jonas Keil ist Student und beide geben sehr, sehr viel ihrer Freizeit und ihres Tagesablaufs für den Kampfsport und sind sehr erfolgreich, sind quasi das Aushängeschild für den Verein auch ein Stück weit.
Kommen wir zu den weiteren Highlights, wenn man so rückwärts gehst. Was sind so Highlights an Veranstaltungen, an Erfolgen, an ja, Mitwirken auch im Dorfleben?
Also grundsätzlich ist meine Devise immer gewesen, dass wir gerne mit anderen Vereinen kooperieren im Dorf, weil ich immer gesagt habe, das Gemeinsame macht uns stark und keiner klaut dem anderen was. Das musste ich tatsächlich zu Anfang erst den anderen Vereinen vorleben, weil doch sehr viele Skeptik da war, von wegen, ja, wenn wir das gemeinsam machen, schadet das uns nicht oder so. Und das hat begonnen, aber sehr erfolgreich 2012. Da hatten wir die 850-Jahr-Feier hier im Ort. Mhm. Und da habe ich es tatsächlich mit anderen zusammen geschafft, dass wir wirklich alle Vereine an Bord geholt haben und gemeinsam ein ganz tolles Fest gemacht haben. Und das war auch so der Startschuss der Kooperation zwischen den einzelnen Vereinen danach. Das macht es halt auch aus, dieses Gemeinsame. Und das ist auch heutzutage wichtig, weil keine Vereine haben so viele Leute, dass eben alles alleine gewuppt werden kann, in meinen Augen. Und wenn man da Ehrenamt nicht überlasten möchte, dann muss man kooperieren. Jeder hat seine Stärken, jeder hat ein paar Aktive. Und das gemeinsam aufs Papier gebracht, bringt fürs Dorfleben auch viel. Und da haben wir sehr erfolgreiche Veranstaltungen geschaffen für die junge Generation, für die ältere Generation. Bei einem hast du ja moderiert damals. Da haben wir halt Geld gesammelt für die Krebshilfe. Da haben wir Westerhausen hilft, eine große Veranstaltung gemacht, wo wir fast 10.000 Euro zusammenbekommen haben für die Krebshilfe, was ja eigentlich mit Sportverein nicht viel zu tun hat eigentlich. Ne? Aber es ist auch eine Sache, die gemeinsam gemacht worden ist, wo wir einige aufgetreten sind. Und dieses Ganze haben wir in verschiedensten Arten gehabt.
Wie war es Corona?
Corona war eine sehr harte Zeit für den Sport, auch für meine Person, weil ich ja tatsächlich verantwortlich war für den Verein. Es war ja absolut neu für uns damals und als ich den Sportbetrieb bei uns als der erste Verein in der Gegend eingestellt habe, drei oder vier Tage, wo auch allgemein der Lockdown kam, habe ich mir sehr schwer getan, aber ich habe einfach die Verantwortung nicht mehr übernehmen können für die, weil keiner wusste, was kommt. Und das war für mich schon schwierig, das gab es ja mehrmals diese Punkte, wo man sagte, stellt mal ein. Beim letzten Mal, wo ich eingestellt habe, war es vielleicht dann nicht mehr unbedingt nötig. Da haben andere Vereine auch durchgezogen. Aber auch da habe ich gesagt, ich riskiere nichts für Gesundheit, für die Leute. Das ist alles Ehrenamt. Und das Problem, was wir einfach hatten, war, dass die Trainer teilweise Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie sie sich von den Mitgliedern anstecken. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, komm, das war damals im Dezember beim letzten Mal, wir machen doch wieder zu, was vielleicht nicht ganz so glücklich war. Aber grundsätzlich ist es eben halt so, wir haben da Verantwortung für vieles getragen. Wir haben Gott sei Dank nicht so viele Austritte wegen Corona gehabt. Wobei ich auch sage, allgemein glaube ich auch, dass die Vereine nicht viele Austritte deswegen hatten. Es sind nur keine neuen Mitglieder zugekommen. Es ist also so, man muss so sehen, heutzutage ein Sportverein, der schwankt so ungefähr 10% an Plus und Minus. Und es gehen halt so ungefähr 10% raus und 10% kommen wieder rein. Und in der Corona-Zeit sind natürlich keine neuen Mitglieder gekommen. Mhm. Da wir aber ziemlich schnell auch, glaube ich, ganz geschickt auf Online-Angebote umgeschwenkt sind, auf teilweise Sport im Freien. Also wir waren also wirklich flexibel, waren teilweise auch Vorreiter. Unsere Sachen wurden teilweise kopiert oder eben halt auch veröffentlicht, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das war auch der Erfolg, nach Corona sofort durchzustarten. Denn nach Corona hat sich die Vereinswelt neu gefunden. Das haben einige mit dir geguckt, glaube ich, wo gehe ich in Zukunft zum Sport, weil sie lange Zeit nicht beim Sport waren und wir haben davon tatsächlich profitiert und haben eine größere Größe jetzt, als wir es vor Corona hatten und von daher bin ich für den TSV, fand ich es eine super Geschichte, wobei ich nie andere was abwerben möchte, soll nicht falsch rüberkommen, aber ich denke, wir haben tatsächlich auch Leute wieder zum Sport getrieben, die also vorher passiv waren, vielleicht auch ein Stück weit, ne?
Gut, und wie ich ja verstanden habe, wenn jeder Dritte in Westerhausen, man wird ja quasi mit Geburtsurkundeausstellung, kriegt man wahrscheinlich gleich auch einen Mitgliedsantrag mit.
Genau, tatsächlich war das viele Jahre so, aber auch da hat das Vereinsleben sich in Deutschland sehr verändert. Mhm. Es ist so, dass Vereine mittlerweile so eine Art Dienstleister geworden sind. Also man geht raus, man kann Sport mehr treiben, man geht wieder rein, wenn man Sport treibt oder eben wenn man ein Angebot wahrnimmt und deswegen ist es umso wichtiger, als man heute Angebote schafft, die einen Austritt einfach gar nicht mehr in irgendeiner Weise nötig machen. Also man muss immer gucken, dass man Angebote schafft, wo jeder was von hat, sage ich mal. Auch derjenige, der vielleicht nur einmal im Monat irgendwas macht oder Veranstaltungen sieht oder so. Denn so wie früher, dass wir 40, 50, 60 Jahre Mitglieder ehren, das wird immer weniger werden in Zukunft, weil Leute wieder tatsächlich gucken, bin ich jetzt Mitglied, bin ich nicht Mitglied. Und da müssen die Sportvereine sehr, sehr aktiv sein und auch alle anderen Vereine auch. Die müssen sich Angebote überlegen, nicht nur für den Sport, sondern auch für die Geselligkeit, für andere Sachen, um die Mitglieder zu halten. Das ist einfach so, was wichtig ist.
Was habt ihr denn da entwickelt?
Tatsächlich, dass wir auch Angebote anbieten, die neben dem Sport eine Rolle spielen. Wir haben ein Seniorenfrühstück, was erfolgreich ist. Wir haben Veranstaltungen, die wir erfolgreich durchführen. Kinder-Jugend-Zeltlager zum Beispiel, was sehr erfolgreich ist. Wir haben viele Angebote, wo wir auch teilweise, also gerade im Seniorenbereich, wo wir die Senioren zum Sport holen mit dem Fahrzeug aus den umliegenden Dörfern. Also verschiedenste Dinge, die wir auch nach außen kommunizieren, weil ich es einfach nicht möchte, dass ich sage, ich bin jetzt der Einzige, das anbietet, sondern das andere vielleicht nachmachen. Also soll auch da so ein bisschen kopierbar sein, denn ich denke, dass wir alle in der Pflicht sind, die Leute zum Sport zu bringen. Ne? Sport ist wichtig für die Gesundheit, Sport ist wichtig für das soziale Miteinander, ob Mannschaftssport und so weiter. Und deswegen können das ruhig alle nachmachen, was der TSV macht. Habe ich kein Problem mit, finde ich sogar super. Mhm. Ne? Also.
Erinnere ich mich richtig, es gab sogar eine Didat Nacht, wirst du gleich erzählen, mit Live-Übertragung und Livestreaming?
Während der Corona-Zeit meinst du jetzt, da haben wir tatsächlich eine blau-weiße Nacht angeboten, genau. Wir haben tatsächlich, es war in der ersten Zeit, wo wirklich noch irgendwie so gar nichts richtig lief, haben wir überlegt, was können wir machen, um auch Geselligkeit in der Corona-Zeit bis zu dem Maß, was erlaubt ist, zu machen. Und dann haben wir eine blau-weiße Nacht digital durchgeführt. Wir haben eine tolle Anlage zur Verfügung gehabt, wo wirklich die Möglichkeit war, aus dem Vereinszentrum Haus zu senden. Wir hatten Kooperationspartner das Cocktailtaxi, was dann tatsächlich durchs Dorf gefahren ist, von den Familien gebucht worden ist. Und damals waren ja so, dass zwei Familien zusammen sein durften. Und somit haben wir zig Haushalte gehabt, wo zwei Familien eben halt irgendwo zusammen gefeiert haben. Und doch digital, also rein und doch digital zusammen gefeiert haben. Und ich bin dann auf den Parkplatz rausgegangen vor der Turnhalle und habe aus dem ganzen Dorf die Musik unserer Turnhalle gehört. Ich hatte noch Gänsehaut. Das war so ein schönes Erlebnis, wo ich gesagt habe, Mensch, wir schaffen was gemeinsam. Und das war wirklich toll, muss ich sagen. Das war wirklich auch Geselligkeit, was eben gelebt worden ist in der Corona-Zeit.
Also auch der Innovationscharakter, ja. Und auch dann das technische Know-how sich anzueignen, also letztendlich ja innovativ tätig zu sein. Ich komme aber nochmal zu der DART-Veranstaltung. Ja. Die ist ja, glaube ich, auch legendär mittlerweile.
Genau, das ist tatsächlich eine Sache, die wir auch, glaube so als einzige in Deutschland in der Form machen und gemacht haben. Es gab ja vor einigen Jahren schon, dass es immer mehr bekannt war, dass die Weltmeisterschaft übertragen wurde. Und bei uns war dann so eine Idee gewesen, ach komm, wir hängen uns mal so drei Automaten an die Wand und machen mal so ein Turnier. Und damals gab es einen Mitglied, José Antonio Antelo Conde, also unter Toni, der hatte die Firma Radical Darts und der hat uns dann die Möglichkeit gegeben, uns mehrere Automaten auszuleihen. Mehrere waren damals auch schon, ich meine so 18, 20 Stück. Und dann haben wir ein Drittel der Turnhalle abgeteilt und haben dann unser erstes Dart-Turnier gemacht, was innerhalb von ein paar Tagen auch da ausverkauft war für einen Abend. Und das Ganze ist mittlerweile gewachsen auf drei Abende mit mittlerweile 32 Automaten und das ist mit mehreren hundert Teilnehmern ausgebucht innerhalb von Stunden immer und ist so ein Highlight im Januar bei uns. Also von daher ist das auch publikumswirksamer Sport.
Ja, da muss ich noch mal kurz dazwischen gehen. Also ja. Ich habe das ja auf Facebook bekommen, das ja mit. Also da wird zum Beispiel, um das mal auch die Dimension zu würdigen, da wird ja ein Hallenfußboden extra verlegt. Also mit Gabelstaplern werden da Holzplatten, also aus, dass sozusagen der Fußboden heile bleibt. Also das ist ja nicht mal, dass nur die Automaten aufgestellt werden. Es gibt ja dann auch Party mit Verkleidung, mit Motto, mit Einzug der Mannschaften, mit Musik. Also das ist ja ein richtiges Event mit Stimmungskanonen und allem drum und dran.
Tatsächlich ja, also es ist wirklich zur Welt gewachsen. Wir haben den Donnerstag, das ist der erste Abend, das ist im kleinen Rahmen, so als Generalprobe, wo Prominente und Firmen und Sponsoren und so weiter daten. Und am Freitag ist der Firmendart. Da treten Firmenmannschaften gegeneinander an. Und da dürfen sie sich schon verkleiden. Soll also auch schon eigentlich so sein. Das kommt so ein bisschen ja aus dem Originaldart aus England, dass sich viele verkleiden und so weiter. Und am Samstag ist dann Partydart, wo dann wirklich jeder verkleidet ist. Jeder hat ein Motto. und der Einmarsch wird schon bewertet und das ist so ein richtiges Highlight. Es gibt Dartmannschaften, die kommen nicht allein wegen des Dartes, sondern nur wegen Verkleidung und Show. Und es ist ein tolles Miteinander, wo auch wirklich auch aus allen Vereinen der Region Mannschaften teilnehmen, also viele, viele regionale Mannschaften, auch Mannschaften aus Berlin, aus dem Ruhrpott und überhaupt, aber hauptsächlich aus der Gegend. Das ist einfach toll, dass so viele friedlich miteinander feiern, dass Daten halt auch aus Sport sehen, ein Stück weit. Natürlich, es wird auch gefeiert und auch ein Bierchen getrunken, gar keine Frage. Aber es ist wirklich so eine gute Mischung, ne? Den Sport und Geselligkeit in die Halle zu bringen. Und der Aufwand dafür ist enorm, eine tolle Show-Einlage. Wir haben einen Vereins-DJ, den Carsten Tirmeister, der tatsächlich unwahrscheinlich viel Technik reinbringt. Und Jens Rüffer, Thomas Walter und Lukas Kammerer sind so das Orga-Team, was eben da wirklich eine Show hinbringen, die absolut das Gleiche sucht. Mittlerweile auch helfen bei anderen Veranstaltungen, das durchzuführen. Allein dieses Turnierbereich, dass so viele Mannschaften gegeneinander antreten in verschiedenen Ligen, hat schon was, muss ich sagen. Also kommt wirklich gut an und daraus ist damals auch eine Dartabteilung gegründet worden. Also wir haben eine Dartabteilung, bei uns stehen 4 Automaten und 3 Steel-Dart-Scheiben im Vereinsraum und da wird auch jeden Donnerstag gedartet und montags auch manchmal. Also ist wirklich auch eine eigene Abteilung gegründet worden, die Freundschaftsspiele machen, die einfach Spaß am Dartsport haben. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, ich habe auch eine Dartscheibe im Flur hängen. Mit meiner Frau spiele ich ab und zu mal Dart. Wir haben extra einen großen Teppich drunter gelegt, damit der Fußboden nicht leidet. Okay, du hast ein Stichwort genannt, Sponsoren.
Ja.
Wie wichtig sind Sponsoren für einen Verein?
Also ich denke für jeden Verein, egal ob Geselligkeit, Heimatvereine, Sportvereine, ohne Sponsoring der Unternehmen ist vieles nicht möglich. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man eben halt überhaupt die Gelder hat, um diesen Sport auszuüben. Da ist Sponsoring auf jeden Fall ein großer Punkt. Der andere Punkt sind halt Zuschüsse von Ländern, von Kommunen, von Sportbünden und so weiter. Auch das ist mittlerweile nicht mehr so einfach wie früher. Und diese Kombi muss man als Verein wirklich ganz hoch angehen, sonst kann man die ganzen Wünsche der Mitglieder nicht umsetzen. Denn Mitgliedsbeiträge alleine reichen heute nicht aus, um so einen Verein zu finanzieren. Absolut nicht.
Also die Verwurzelung natürlich so eines Vereines, deshalb vermute ich mal auf dem Dorf, auf dem Lande, etwas einfacher als in so einer, wahrscheinlich in der Stadt.
Auf jeden Fall sicherlich, die Ansprache einfacher. Ich sehe es ja so, weil ich ja selber Unternehmer bin, dass wenn man was bietet den Sponsoren, dann auch einfacher ins Gespräch kommt. Also es muss immer ein Geben und Nehmen sein. Und das reicht nicht, dass ich irgendwo eine Anzeige in der Vereinszeitschrift einfach verkaufe, sondern es muss im Ganzen auch so ein bisschen gelebt werden, das Sponsoring. Wir laden der TSV lädt die Sponsoren zum Neujahrsempfang ein, zu Veranstaltungen ein, wenn irgendeinerweise was voranliegt. Bietet auch mehr als nur eine Anzeige. Wir haben ein sehr erfolgreiches Internetaufkommen, wo man entsprechende Links setzen kann. Der TSV hat Vereins-TV, also ein TV-Programm, was in den Räumlichkeiten der Allgemeinheit läuft, wie Fitnessstudio, wie Vereinsheime, wo eben halt die Anzeigen eingelötet werden, wo auch zum Beispiel Stellenanzeigen eingelötet werden, für Leute gesucht werden. Das ist ja auch ein Problem für die Firmen, dass sie kein Personal haben. Das kann man ganz gut verbinden, wenn man das entsprechend mit wirklichen Bildern hat. Also ich denke, man geben und nehmen ist wichtig und dann hat man auch sicherlich eine erfolgreiche Partnerschaft auf Jahre für beide Seiten.
Ja, ich habe es ja nun auch am eigenen Leibe erlebe ich das ja, also wirklich eine blühende Vereinslandschaft mit hoch engagierten Menschen. Jetzt kommen wir mal, das Ding heißt ja nun Zoff und Zucker.
Ja.
Nicht, dass wir beide uns ja zoffen, sondern die Frage, du bist ja nun, ich habe dich immer Präsident genannt, das wollte ich sozusagen ja nicht unhöflich sein, also Vorsitzender. Du bist jetzt raus, hast dich quasi in die Nachfolge übergeben. Vielleicht kannst du jetzt ja etwas, das ist jetzt meine Interpretation, etwas freier sprechen, von Zwängen befreit. Kommen wir mal bitte zur Würdigung von Ehrenamt und Unterstützung und Standpunkt in unserer Gesellschaft. Meine These ist, ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, zum Beispiel bei den Leuten, die im pflegenden Bereich arbeiten, ich habe mich geschämt, dass geklatscht wurde vom Balkon. So nach dem Motto, das ist die Anerkennung. Also mir läuft jetzt immer noch kalt den Rücken runter. Das ist meine persönliche Ansicht, gebe ich gerne zu und vertrete die auch. Ich habe so den Eindruck, dass das Ehrenamt nicht genügend gewürdigt wird in unserer Gesellschaft, auch von der Politik und den Kommunen. Würdest du dieser These zustimmen?
Also grundsätzlich ist es so, dass das Ehrenamt es immer noch nicht einfach hat in Deutschland. Das mit dem Klatschen sehe ich ja so, dass es tatsächlich ein beruflicher Hintergrund war. Die Pflegekräfte machen das ja beruflich und die Anerkennung brauchen sie halt für ihre berufliche Tätigkeit auf jeden Fall. Da hilft auch kein Klatschen, keine Frage. Als Ehrenamtlicher ist es halt eben wichtig, dass man der Allgemeinheit was gibt, sage ich mal, in irgendeiner Weise. Ob man irgendwo Nachbarschaftshilfe gibt, ob man einen Verein leitet. Jeder kann ein bisschen was tun, damit wir im ganzen Deutschland es schöner haben, sage ich mal. Und heutzutage bedarf es auch kein König, deswegen bin ich bei Präsident und Vorsitzenden immer ganz vorsichtig. Ich wollte nie ein König sein, ich wollte mein Team haben und das habe ich auch gehabt. Ein super Team im Vereinsvorstand, in den Abteilungen und nur deshalb sind wir so erfolgreich. Und deswegen ging es auch so erfolgreich weiter im TSV, weil dieses Team tatsächlich auch jetzt in Zukunft gut zusammenarbeiten wird, weil es auch gewachsen ist. Und das ist, denke ich, auch das Signal erstmal überhaupt in alle Vereine draußen, dass man eben halt sagt, nimm die Jungen mit ins Boot, mach gemeinsam was, gib jedem seine Verantwortung, ernte nicht die Lorbeeren für die Arbeiten der Kleinen, sondern gib das auch weiter, dass das entsprechend wirklich gewürdigt wird, was gemacht wird. Da hat man schon mal viel einfacher, jemanden zu finden fürs Ehrenamt und dann auch zu halten dafür. Und das ehrenamtliche Engagement in Deutschland zu führen, da ist, denke ich, alles gefragt. Da ist die Politik gefragt, da ist die Wirtschaft gefragt, da ist jeder gefragt. Jeder kann ein bisschen was tun. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es ist so, dass wir Kinder- und Jugendarbeit sehr hoch schätzen und immer sagen, die Kinder sind die Zukunft, dafür müsst ihr was machen. Wenn ich heute ein Kinderzeltlager mache und ich habe einen Betreuer, meine Gruppenbetreuer, dann haben die zwar die Möglichkeit, Anfang des Jahres, wenn sie Glück haben, irgendwo Lohnersatzleistungen zu beantragen oder einen Sportbund oder das Jugend. Wenn der Topf alles geht, schon mal gar nicht mehr. Und sie müssen halt frei kriegen in der Firma für diese Woche. Ende vom Lied ist, 99% der Firmen geben keinen Sonderurlaub oder geben keinen unbezahlten frei, sondern sagen, nehmen wir einen Erholungsurlaub, was aber nie Erholung ist. Bei solchen Kleinigkeiten kann man schon anfangen, dass natürlich geguckt wird, was derjenige macht, aber wenn er wirklich seine Freizeit dafür gibt, dass Kindern ein toller Urlaub gegeben wird von der Woche, dann finde ich es einfach umso wichtiger, dass man sagt, okay, komm, das ist irgendwo möglich, ohne finanzielle Nachteile und ohne seinen Erholungsurlaub herzugeben. Wir haben es beim TSV so gehabt für die Jugend, für die Betreuer, dass es auch ein Event für die war, ein Stück weit, deswegen haben wir es hinbekommen, immer Betreuer zu haben. Aber es wäre natürlich viel einfacher und viel mehr Möglichkeiten geben, wenn man dafür auch in der Wirtschaft entsprechende Unterstützung hat. Es gibt einzelne Firmen, aber ganz, ganz wenige.
Ich gehe da mal dazwischen, weil das ist jetzt so im Nebensatz, also ein Zeltlager, eine Woche lang holt ihr wirklich Jugendkinder, Jugendliche zusammen und dann kommen auch andere Trainer, das heißt, es werden kleine Turniere gemacht, es wird Technik. Berichte kurz darüber nochmal, wie so das...
Also das Zeltlager des TSV ist sehr erfolgreich. Wir haben in der Regel zwischen 80 und 100 Teilnehmern.
Nochmal,
80 bis 100 Teilnehmer, wow. Kinder. Und dementsprechend pro 10 Kinder mindestens 2 Betreuer, einen männlichen, einen weiblichen, mit der ausgebildeten Leica und entsprechendes Team für die Orga, sprich Küche und was eben noch so aufgebaut wird. Und hier wird eine ganze Menge geboten, denke ich, für die Kinder. Nur ist es eben halt eine Vorbereitung, eine Nachbereitung nötig. Die Woche selber ist halt auch viel, viel Arbeit dahinter steckt, auch wenn es Spaß macht. Und das ist eben eine Sache, die in Lebensläufen immer toll aussieht, aber die Firmen selber es möglich machen, nicht alle leider die Möglichkeit geben.
Okay, also wie gesagt, nach jetzt nochmal kurz darstellen, was das für ein großartiges Projekt ist. Also eine Woche lang wirklich ein Zeltlager zu machen, noch Abenteuer zu machen. Der Appell an Firmen, Leute freizustellen, bezahlt am besten natürlich noch, da drücke ich jetzt mal auf die Tube, fürs Ehrenamt und egal in welche Richtung das geht, jetzt, ob das jetzt ein Sportverein ist oder anderes gesellschaftliches Engagement.
Genau, Sportverein, Feuerwehr, Kirchen, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die in so einer Form Freizeit eine Möglichkeit bestände und es wäre entweder in meinen Augen auch ein einfaches zu sagen, die Politik gibt das entsprechend frei für die Mitarbeiter, dass sie eben halt entsprechend entweder aus der Politik heraus eine Erleichterung bekommen oder eine Steuererleichterung bekommen oder eben halt von der Firma bezahlt wird. Vielleicht kann man da auch eine Möglichkeit finden, dass die Firma sich die Kosten in Teilen wiederholen kann. Ich denke, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das attraktiver zu machen und zumindest den Leuten nicht Erholungsurlaub abzuzwacken für diese 6-7 Tage, die dann nötig sind, um entsprechend Kindern eine Möglichkeit zu geben, schöne Zeit zu verbringen. Das ist heutzutage echt ein Problem. Viele Kinder und Jugendliche haben nicht so den Urlaub in dem Sinne, weil es auch wirtschaftlich immer schwieriger wird. Und gerade wenn es Familien mit mehreren Kindern sind, kann man keinen tollen Urlaub vielleicht finanziell möglich machen. Und wenn dann Vereine, Verbände sowas entsprechend durchführen, dann wäre es einfach toll, wenn da auch entsprechende Unterstützung da wäre.
Also es geht ja so die Richtung, du hast es ja schon gesagt, es ist ja nicht nur Sport machen, es ist sozusagen auch gesellschaftliche Teilhabe, ist ja so ein Wort, was da häufig genannt wird. Letztendlich ist es auch vielleicht ein bisschen sozusagen Erziehung, miteinander zu lernen, tolerant zu sein, den sozialen Kontakt. Das heißt, das Angebotsspektrum erweitert sich ja von Vereinen. Und da müsste jetzt, das ist jetzt ja deine Theorie und die ich ausführlich unterstütze, dann sozusagen auch von der Gesellschaft etwas zurückkommen, etwas mehr Großzügigkeit von Firmen, von der Gesellschaft.
Genau. Also was ich eben auch eingangs schon sagte, ich finde Sportvereine, aber auch andere Vereine, Verbände wie Feuerwehr und so weiter, ich will nicht sagen Erziehungsauftrag, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, soziale Kompetenzen zu fördern, das Miteinander zu fördern. Kinder, Jugendliche lernen halt untereinander besser klarzukommen, nicht zu Hause am Zocken zu sein. In unserem Zeltlager zum Beispiel sind keine digitalen Geräte erlaubt. Das heißt, sie haben die ersten 3 Tage Entzug von Handy und Co. Das ist ja wirklich so. Es sollte viele das einfach brauchen. Das auch für die sogar schwierig ist, eben halt zu Anfang darauf zu verzichten. Aber auch so simple Sachen wie, was ist eine Brotzeit? Ich habe Kinder gehabt, die das erste Mal eine Brotzeit richtig gegessen haben, wie wir es von früher her kannten. Mit Butterbrot, mit Tomate, mit Gurke und so weiter. Und die haben es super gerne gemocht. Und ich weiß, dass Familien nachher zu Hause danach eingeführt haben, auch abends Abendbrot zu essen. Was ja auch bei vielen mittlerweile so ist. Die essen morgens irgendwie Frühstück zwischendurch und abends gemeinsam warm. So diese Brotzeiten von früher, das Traditionelle kennen sie nicht. Oder auch andere Sachen wie Mülltrennung und wirklich, wir haben überall Augenmerke drauf, Natur erleben, was auf den Bäumen wächst, die Früchte, wir haben viel Obst dort gehabt. Und also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die man sagen kann, die man da vorleben kann. Und das ist aber auch nicht nur in so einem Zeltlager so, ist auch im Verein Sport so. Wenn ich eine Mannschaft habe, ist es ja auch ein soziales Miteinander, den Schwächeren mitbekommen und so weiter. Das sind so die Sachen, die wir ja erfüllen als Verein und die auch wichtig sind für die Gesellschaft.
Ja, ich kenne das ja, ich habe ja früher auch nur, ist schon ein paar Jahrzehnte her, als Jugendlicher viel Sport gemacht. Allein schon solche Sachen wie, ich habe damals Judo intensiv gemacht, so den Aufbau der Matten. Ja, da müssen quasi alle mit dran. Und hinterher, nach dem Training, war Abbauen auch wieder, dass alles ordnungsgemäß sein musste, weil am nächsten Tag war Schulsport in Sportstätten. Also etwas wie altmodische Worte wie Ordnung, ja, Sicherheit, Rücksichtnahme oder ähnliches. Also als Jugendpädagoge, Musikpädagoge weiß ich das ja, dass viele solche Sachen, die in Gemeinschaft nicht mehr gelernt werden und gelehrt werden, von der Familie jetzt irgendwo anders beigebracht werden sollten, müssten, könnten. Und da nimmt der Sportverein oder überhaupt allgemein Vereine eine große Rolle ein.
Genau, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich denke, dass wir da eine gute Ergänzung sind zur Kita, zur Kindergarten und Schule, dass eben diese Kombination zwischen Schule und Verein unwahrscheinlich wichtig ist, um auch die Möglichkeit zu geben. Und es ist ja auch witzig, wenn man sieht, dass die Kinder halt oftmals vom Trainer mehr annehmen als zu Hause.
Also, gut, der eigene Prophet gilt nichts im Lande.
Das ist immer so ein bisschen, dass man dieses Vorbild ja auch sieht so ein Stück weit. Da ging mir ja nicht anders. Ich habe ja auch Vorbilder gehabt im Vereinsleben oder auch eben halt im privaten Bereich, wo ich von gelernt habe, wo ich dachte, das will ich nacheifern. Das ist im Vereinsleben auch so. Der Trainer steht auf dem Mittelpunkt vorne vor, lebt es vor. Das Verhalten der Personen, die Verantwortung tragen, ist Vorbild für die Kinder und Jugendlichen. Und das ist auch gut so, das ist schön so.
Mir kommt gerade noch so der Gedanke, ich habe mich ja mal auch intensiv etwas beschäftigt mit den Änderungen des Fußballs. Also die Regeln bei den Kindern, dass es keine großen Tore mehr gibt, dass es quasi irgendwie sozusagen kein Sieger und kein Verlierer mehr gibt. Und der Aufschrei, der auch da durch die Medienlandschaft und durch viele Interessenkreise gegangen ist, wo ich mir auch dachte, irgendwie, ja, es ist vielleicht erstmal ungewohnt, aber letztendlich muss sich auch etwas bewegen in der Art und Weise, wie Sport, wie Vereine quasi geführt werden. Hast du ja auch schon angedeutet, ne? Also quasi nicht nur Sport machen, sondern auch einen gesellschaftlichen Auftrag entgegennehmen. Also aus innen heraus sich anders darzustellen.
Also jetzt auf die Fußballregeln der neuen Minis einzugehen, wäre für mich jetzt tatsächlich auch etwas schwierig, weil ich es nicht ganz bis zum Detail kenne. Aber auf jeden Fall ist es ja grundsätzlich so, dass es verschiedene Wege nach Rom führen, sag ich mal, und deswegen auch Verschiedenes versucht wird, wie zum Beispiel im Fußballbereich, wo es eben nach außen dann keine offiziellen Sieger-Verlierer gibt, wobei das in meinen Augen ungefähr Quatsch ist, weil die Kinder selber haben ihre Ergebnisse im Kopf und sagen, dass es wird nach außen getragen. Wichtig in den Junior-Bereich ist für mich tatsächlich, dass eben halt von der Seitenlinie, ob nun Trainer oder auch Eltern, nicht so viel reingeschrien wird und auch, dass da das Kontroverse aufhört. Die Kinder sind oftmals unwahrscheinlich fair miteinander und spielen da ein vernünftiges Spiel und haben Spaß dabei. Und das sollte im Kindesalter im Vordergrund stehen. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen und die körperliche Ertüchtigung und nicht Sieger und Verlierer. Nachher im späteren Bereich ist das natürlich auch ein Anreiz zu gewinnen, gar keine Frage. Und das ist auch eine Sache, die in meinen Augen auch wichtig ist. Man muss eben halt auch merken, dass man, wenn man Erfolg hat, belohnt zu werden mit dem Erfolg, ein Stück weit der Trainingsfleiß belohnt wird. Jetzt bin ich ganz raus, was du ursprünglich gefragt hast.
Nee, kommen wir quasi mal wieder zurück zu der Fragestellung Gesellschaft, Anerkennung, genau. Gesellschaft und Würdigung. Gibt es da noch etwas nach dem Motto, was du dir wünschst als ehemaliger Präsident?
Also grundsätzlich finde ich es auch als Arbeitgeber toll, wenn ich eben Bewerbungen habe, die ehrenamtlich tätig sind, weil ich denke, dass eben die Personen, die ehrenamtlich tätig sind, vieles auch dadurch lernen. Also das entsprechende Reden vor der Menge, das Organisieren lernen sie dadurch. Also viele Sachen lernen sie, die auch im Berufsleben eine große Rolle spielt. Und deswegen denke ich, ist es auch eine Win-Win-Situation zwischen dem ehrenamtlich Tätigen, dem Verein und auch dem der Firma, des Arbeitgebers, weil dadurch wächst diejenige Person. Und diese Unterstützung sollte man ruhig geben. In meinen Augen sollte man ruhig Fortbildungen für Vereine als Bildungsurlaub nehmen, auch wenn es vielleicht keine indirekte Fortbildung für den Beruf ist. Aber wenn derjenige C-Trainer, Übungsleiter lernt oder eben halt andere Sachen macht, dann ist der Bildungsurlaub oder eben halt die Freistellung dafür unwahrscheinlich wichtig, weil er das auch in die Firma mit reinbringt als Führungsperson, denke ich jedenfalls.
Also nach dem Motto, eine ehrenamtliche Funktion, eine Übernahme einer Tätigkeit ist ein Auswahlkriterium für den Job.
Zumindest sollte man gucken, dass derjenige da entsprechend aktiv dabei ist, denke ich schon. Also zeigt ja auch seinen Einsatzwillen im freizeitlichen Bereich grundsätzlich. Natürlich kann nicht jeder Führungsposition Ehrenamtlichen sein, aber es muss ja auch kein Trainer sein. Es kann ja auch der Platzwart sein, es kann ja auch derjenige sein, der einfach nur hilft und so weiter. Und das kann man auch ruhig nach vorne lobend erwähnen. Und das ist auch gut so, dass es so viele Menschen gibt, die entsprechend was machen. Wenn wir in Deutschland alles bezahlen müssten, was Ehrenamtliche leisten, dann würde viele Sachen nicht möglich sein. Man muss mal einfach überlegen, was da überall geleistet wird. Von der Mutter, die einen Kuchen für den Förderverein backt, bis zum Vereinsvorsitzenden, bis zum Trainer, bis zum jemand, der ehrenamtlich Kriegerdenkmäler pflegt. Es gibt da überall Beispiele.
Tafel zum Beispiel.
Ja. Und das alles lebt davon, dass das Ehrenamt in irgendeiner Weise in Deutschland auch weiterhin im Vordergrund steht. Und das Problem ist wirklich, dass wir da nicht den Anschluss verlieren dürfen, denn es gibt heute sehr viel die Mentalität, was kriege ich denn dafür für die Sache? Und das kann man nicht mit Geld aufwiegen, was dort geleistet wird überall. Und auch wenn ich zurückblicke bei uns im TSV, ich bin so froh, so viele Aktive dabei zu haben. Aber da vielleicht mal so ein kleines Signal auch zu geben, es ist in jedem Verein so, dass es nie mehr so als 10-12% Aktive gibt. Man muss mal wirklich mal so zurückgucken, ein Schützenverein mit 300 Leuten hat ungefähr 30 bis 40, die immer bei der Stange sind, bei jeder Veranstaltung von vorne bis hinten aufräumen, abbauen und so weiter. Der TSV hat das Glück, dass er 1794 Mitglieder hat, also hat er irgendwie 170, aber in den verschiedenen Abteilungen. Das ist so eine Standardgeschichte, wenn man das hinbekommen hat, ist man eigentlich normal. Und alles, was darüber hinaus ist mit Aktiven, ist gut, ist eine Auszeichnung für den Verein, wenn man noch mehr Leute ansteckt, ehrenamtlich tätig zu sein. Und das ist eben eine Sache, die man einfach im Hintergrund sehen muss und dann auch nicht sauer sein muss, wenn man morgens nur mit 20, 30 Mann am Saubermachen ist in einer Veranstaltung, dann ist man vielleicht trotzdem noch aufgrund der Mitgliederzahl im guten 10%-Bereich. Ne?
Aber du hast es ja auch erwähnt, es hängt ja auch mit der Vereinsführung zusammen. Und du hast ja von diesem, nennen wir es mal, kooperativen Stil gesprochen, also diese Leute mitzunehmen, einzubinden, in Verantwortung auch abzugeben, zu delegieren und nicht wie ein Herrscher der Reusen überall mitbestimmen zu wollen. Ich glaube, da könnte der Verein, eine oder andere Verein durchaus auch ins Grübeln kommen, ob eventuell vielleicht da ein bisschen mehr es in die Breite geht.
Genau, vorzuleben, mitzugehen. Also natürlich ist es mir auch am nächsten Morgen schwer gefallen, aufzuräumen oder sowas, wenn ich gefeiert habe. Aber ich kann von meinen Leuten, das ist in meiner Firma genauso, ich kann nur das verlangen, was ich selber auch gebe. Das ist meine persönliche Einstellung. Und so kann auch nur ein Verein leben, als Team, als Gemeinsamkeit, dass eben jeder ein bisschen was gibt von dem, was er kann. Und dann hat man auf jeden Fall den Erfolg, glaube ich, fast vorprogrammiert. Und es gibt, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr diese Geschichte, dass eben der Präsident der König ist und alles bestimmt, sondern er hat eben auch ganz viele Leute, die ihn unterstützen, die ihm zur Seite stehen. Das ist einfach wichtig. Und da auch vor allem an die Jungen denken. Denn ich denke, wir haben ja oftmals, dass eben doch Studenten nach dem Studium Mitte 20 sind und Führungspositionen schon einnehmen. Mhm. Aber wenn man in die Vereine reinschaut, oftmals den Leuten nicht zugetraut wird. Und da muss man, glaube ich, genauer da ansetzen, dass man eben halt die auch entsprechend mitnimmt, denn die sind echt gut und die machen richtig tolle Arbeit und die sollten wir einfach unterstützen. Und das in jeder Alterslage.
Und damit schließe ich jetzt quasi schon den Kreis, denn das ist beim TSV Westerhausen nicht anders, denn die Nachfolge von dir ist wie geregelt?
Ja, ich bin richtig froh und ich sage immer ganz liebevoll, meine Kinder haben übernommen. Insofern, dass eben tatsächlich die neue Vereinsführung ganz, ganz viel daraus ist, dass es eben ehemalige Betreuer oder Zeltlager Kinder sind, sage ich mal. Die Frieden Schiermeier ist angehende Sportpädagogin und Lehrerin und hat auch ganz viele Reha-Scheine. Die ist also erste Vorsitzende geworden mit der Melissa Rodriguez-Sass, eine Sportwissenschaftlerin, die bei uns auch als Freiwillige im sozialen Jahr aus dem Ausland angefangen hat. Wir haben beide bei uns das soziale Jahr im Sport absolviert, Philipp und auch Melissa, und kennen den Verein von der Pike an und die haben jetzt den Vorsitz übernommen. Wir haben stellvertretende Vorsitzende, auch in der Altersgruppe, und wir haben aber auch das Pendant, unsere Schatzmeister der älteren Generation, die die entsprechenden Gelder zusammenhalten, mit Ingo Debendahl und Rolf Kopal, die entsprechend das Ganze wirklich vernünftig lenken werden. Ich finde dieses Jung und Alt ganz wichtig, dass eben, ich sag mal, die jungen Wilden Ideen reinbringen können, man vielleicht mal bremsen muss, aber eben halt auch dann die ältere Generation auch helfen kann bei der Umsetzung. Also das ist eigentlich super und das ist der neue Vorstand, ist so aufgebaut. Wir haben eh schon sehr breit aufgestellt mit vielen, vielen BGB-Vorstandsmitgliedern und ich glaube, das Team, das macht's. Da freue ich mich drauf, es zu beobachten. Und ich werde natürlich mit Rat zur Verfügung stehen. Aber die Tat machen die jetzt, sozusagen.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen. Ganz herzlichen Dank, Frank, für diese tiefen Einblicke in die Vereinslandschaft und das Ehrenamt. Ich wünsche dir persönlich alles Gute und natürlich dem TSV Westerhausen auch ein frohes Gedeihen und gutes Schaffen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin. Konflikte sind sexy, aber sowas von...